Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran.
Heute wollen wir über die Spinalkanalstenose sprechen. Das heißt über die Einengung des Wirbelkanals. Der Wirbelkanal ist eine Struktur in der Wirbelsäule, in dem das Rückenmark und weiter unten lumbal dann die Spinalnerven verlaufen. Am häufigsten ist eine Einengung des Spinalkanals an der Lendenwirbelsäule. Man hat so circa 5 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner und das ist circa 4-mal so häufig wie an der Halswirbelsäule, an der Brustwirbelsäule ist das sehr selten. Die Frage ist, was ist eine Einengung des Spinalkanals? Prinzipiell kommt es im Laufe des Lebens zu einem Verschleiß der Bandscheiben. Und dieser Verschleiß der Bandscheiben ist mit einer Höhenminderung verbunden. Und durch diese Höhenminderung kommt es auch zu einem erhöhten Druck auf die Facettengelenke und auch zu einer Erschlaffung der Bänder. Dies führt dann dazu, dass der Körper entsprechend darauf reagiert und dann versucht halt einerseits die Bänder zu verstärken, andererseits die Facettengelenke, die auch durch diesen erhöhten Druck dann einen Verschleiß an Knorpelgewebe erfahren, eben umzubauen und das macht er, indem er zusätzlich Knochen anbaut. Die Bandscheibe, die an Höhe verliert, wölbt sich dann sozusagen von vorn in den Wirbelkanal hinein. Somit ergibt sich aus drei Richtungen ein zusätzliches Hineinpressen von Volumen in den Spinalkanal und dadurch zu einer Einengung der Strukturen, die dort sind. Und das sind, wie gesagt, auf der Höhe der Lendenwirbelsäule und wir sprechen ja heute über die Einengung des Spinalkanals an der Lendenwirbelsäule, die sogenannten Spinalnerven. Ist das Beschwerdebild natürlich geprägt durch die Einengung der Nerven und dadurch halt auch durch eben entsprechende Funktionsminderung der Nerven und auch durch die Reaktion der Nerven auf die Einengung und die Nerven reagieren in erster Linie immer mit Schmerzen. Solche Nerven haben ja verschiedene Fasern, darüber haben wir schon mal auch bei dem lumbalen Bandscheibenvorfall gesprochen. Es gibt die Schmerzfasern, die Gefühlsfasern und die motorischen Fasern. Und natürlich ist es ja so eingerichtet, dass halt diese Schmerzfasern als erstes reagieren. Weil Schmerz ist ja ein Warnsymptom und soll ja uns dazu bewegen, irgendwas zu tun, damit der Schmerz eben aufhört und damit auch die weiteren Strukturen geschützt werden. Damit es eben nicht zu Gefühlsstörungen kommt, damit es auch nicht zu motorischen Ausfällen kommt. Wie ist also die typische Symptomatik einer Spinalkanalstenose? Es ist so, dass wenn ich einen Patienten in der Praxis habe und er zu mir sagt, ja, ich habe Kreuzschmerzen, das geht jetzt schon über Wochen oder über Monate, es wird letztendlich immer schlimmer und ich habe schon alles Mögliche versucht, ich bin zur Physiotherapie gegangen, ich habe Schmerztabletten genommen, aber es wird irgendwie nicht besser. Dann ist immer so die erste Frage, sind die Schmerzen nur auf den Rücken beschränkt oder strahlen sie auch in die Beine aus? Weil die Spinalkanalstenose engt ja die großen oder langen Spinalnerven ein, die im Wirbelkanal beginnen, aber dann nach außen zu den Nerven sich formen und diese Nerven dann bis in die Beine gehen und letztendlich auch bis zum Fuß. So dass bei einer Spinalkanalstenose neben dem Rückenschmerz natürlich auch der Schmerz in den Beinen besteht. Sonst ist die Schmerzursache eine andere, aber eben bei der Spinalkanalstenose zählt eben der Beinschmerz dazu. Wenn der Patient sagt, ja, ich habe auch Schmerzen in den Beinen, dann ist häufig die zweite Frage, ist dadurch Ihre Wegstrecke begrenzt? Müssen Sie irgendwann stehen bleiben? Und wenn der Patient sagt, ja, also ich kann so 2 Meter laufen, dann muss ich stehen bleiben. Und dann ist die nächste Frage, reicht das aus, das Stehenbleiben? Oder müssen Sie sich hinsetzen oder nach vorne beugen? Und wenn der Patient sagt, nee, also stehenbleiben alleine, das führt jetzt nicht zur Besserung. Ich muss dann mich entweder hinsetzen, das heißt, ich suche immer nach einer Bank oder ich beuge mich ganz weit nach vorn. Und das deutet eben auf die Spinalkanalstenose hin, weil durch das nach vorne beugen oder durch das Hinsetzen und das sogenannte Entlordosieren des Spinalkanals etwas weiter wird und dadurch die Nerven eben entlastet, können sich etwas erholen, etwas abschwellen und dadurch kann eben wieder der Weg fortgesetzt werden. Es ist auch der große Unterschied zu der sogenannten Claudicatio intermittens. Die Claudicatio intermittens wird ja auch häufig als Schaufensterkrankheit bezeichnet und ist durch eine Einengung der Beingefäße bedingt. Das heißt, man läuft und irgendwann ermüden die Beine, weil sie nicht richtig durchblutet werden. Und dort reicht es eben aus, dass man eben kurzzeitig vor einem Schaufenster stehen bleibt. Dadurch erholen sich die Muskeln und dann kann der Weg wieder fortgesetzt werden. Also wie gesagt, bei der neurogenen Claudicatio, das heißt der Spinalkanal-Einengung bedingten Claudicatio, reicht das eben nicht aus. Da ist es eben erforderlich, den Wirbelkanal irgendwie zu weiten und das geschieht eben mit diesem nach vorne beugen oder kurzzeitigem Hinsetzen und Entlordosieren. Das ist auch der Fall, wenn man Rad fährt, also Fahrrad fährt, ne, weil man dann immer so leicht nach vorne gebeugt ist. Und deshalb berichten auch häufig die Patienten, dass Fahrradfahren super geht, ja, während das Laufen eben leider nicht. Auch ein klassischer Hinweis auf die Spinalkanalstenose. Manchmal sagen die Patienten auch, wenn ich im Supermarkt bin und mich sozusagen auf diesen Einkaufswagen so richtig schön nach vorne legen kann, dann geht's mir auch. Ja, und entsprechend ist dann auch die Untersuchung. Ja, man versucht eben durch Provokation, indem ich halt den Spinalkanal einenge. Das heißt, ich lasse den Patienten ganz weit nach hinten beugen, das heißt lordosieren. Dadurch wird sich auf alle Fälle eben die Bänder so ein bisschen noch mehr in den Spinalkanal reindrängen und dadurch halt eben zusätzlich einengen und dann Schmerzen provozieren, sodass dann über eine Zunahme der Schmerzen in der sogenannten Extension berichten und über eine Erleichterung in der Flexion, das heißt eben nach vorne beugen. Wir können dann also aus der Befundbeschreibung des Patienten, vor allem eben mit dem Hinweis, dass die Wegstrecke verkürzt ist und dass man dann sich kurz hinsetzen muss und Patient sagt, ja, manchmal suche ich mir schon den Weg entsprechend aus und gucke, wo sind die Bänke, damit ich mich sozusagen von einer Bank zur anderen hangeln kann. Und wenn der Patient dann auch berichtet, das Fahrradfahren bekommt mir sehr gut, und wir dann halt in unserer Untersuchung eben durch Provokation mit nach hinten beugen und Entlastung mit nach vorne beugen auch entsprechend die Befunde bestätigen können, dann sind wir nah an der Diagnose der Spinalkanalstenose. Aber wir wollen das natürlich auch dann richtig beweisen und richtig beweisen tun wir das eben mit einer entsprechenden Bilddiagnostik. Das ist heutzutage eben das MRT. Das MRT zeigt uns ganz klar die Weite des Spinalkanals. Das MRT kann ja in verschiedenen Richtungen geschichtet werden oder das Bild kann in verschiedenen Richtungen geschichtet werden. Wir haben das sogenannte sagittale Bild, das heißt, es ist eine Schichtung von der Seite, da sehen wir die Wirbelsäule von der Seite. Oder wir haben die axiale Schichtung, da haben wir so Querschnittsbilder von der Wirbelsäule und wir können dann an den Querschnittsbildern ganz gut den Wirbelkanal vermessen. Aber allein das Vermessen ist für mich nicht so entscheidend, sondern ich schaue mir an, wie viel Platz haben denn die Nerven. Normalerweise sind die Nerven in diesen Querschnittsbildern so als kleine Punkte zu sehen in einer weißen Umrandung. Und dieses Weiße ist dann eben das Nervenwasser und die Punkte sollten halt viel Platz haben im Nervenwasser. wenn eben das Weiße, also das Nervenwasser, nicht mehr so gut zu sehen ist, sondern diese Punkte sind schon ziemlich dicht gedrängt, dann deutet das eben auf eine Einengung hin. Und wenn dann die Quetschung richtig absolut ist und die Nerven dann in diesen seitlichen Bildern sich so schlängeln nach oben, dann weiß man, okay, da ist wirklich überhaupt kein Platz mehr. Und das ist dann halt schon eben mit entsprechenden Beschwerden verbunden. Und wie gesagt, es fängt eben mit Schmerzen an, aber natürlich, wenn die Einengung immer schlimmer wird, dann kommt es natürlich dann auch eben zu entsprechenden neurologischen Ausfällen. Es kommt zu Sensibilitätsstörungen, also Taubheitsgefühlen. Vor allem Patienten haben auch einen Verlust so ein bisschen der Tiefensensibilität. Das heißt, die laufen dann so ein bisschen auf Watte. Ja, und natürlich auch ein gewisses Sturzrisiko. Und dann mit weiter Zunahme der Einengung kann es natürlich auch zu motorischen Ausfällen kommen, weil eben dann die entsprechenden Muskeln nicht mehr adäquat angesprochen werden. Das je nach Höhe der Spinalkanalstenose kann das eben die Oberschenkelmuskulatur betreffen. Also Patienten können schlecht irgendwie die Treppen hochlaufen. Es kann natürlich auch dann die Fußmuskulatur betreffen, die Fußhebung, dass Patienten also einen Steppergang entwickeln können, weil der eine Fuß dann hinterherhängt. Also das sind sozusagen die Probleme, die dann halt noch zusätzlich auftreten können. Aber beginnen tut das meistens mit dem Schmerz. Nicht so selten ist die Spinalkanalstenose auch mit einer Wirbelsäuleninstabilität verbunden. Dies kann zu verschiedenen Deformitäten führen, zu Skoliosen, aber eben auch zu dem Wirbelgleiten. Und das Wirbelgleiten ist halt auch eben eine Form der Instabilität, wo eben durch den Verlust an Bandscheibensubstanz, durch die Erschlaffung der Bänder eben ein Wirbel etwas weiter nach vorne rutscht, dadurch auch zu einer Abscherung des Wirbelkanals führt. Und das sollte auch auf alle Fälle mit abgeklärt werden. Und das kann man eigentlich ganz einfach abklären, indem man Röntgenaufnahmen in Funktion im Stehen macht und Patienten nach vorne sich beugen lässt, Patienten sich nach hinten beugen lässt und schaut, ob es da irgendwo eine Verschiebung zwischen Wirbelkörpern gibt und ob das sich in diesen Funktionsaufnahmen dann als Instabilität bestätigt. Das ist wichtig, weil daraus auch entsprechend die Therapie angepasst werden sollte. Ja, nun haben wir sozusagen aufgrund der Angaben des Patienten und unserer klinischen Untersuchung und dann mittels Bildgebung noch bestätigt, die Spinalkanalstenose diagnostiziert. Nun ist natürlich gut, es ist halt dann, wie gesagt, ein spezifischer Kreuzschmerz, weil wir haben eine Ursache für den Kreuzschmerz und auch für den Beinschmerz gefunden. Und nun ergibt sich natürlich die Frage, was können wir jetzt tun? Wir wollen es ja beseitigen, der Patient ist ja erwartungsvoll und ist natürlich auch froh, dass wir jetzt die Ursache gefunden haben, aber er will auch eine entsprechende Therapie. Und er hatte ja schon einiges probiert, Physiotherapie, Schmerzmedikation, das sind ja häufig die ersten Dinge, die dann entsprechend probiert werden. Wenn eben diese Basistherapie jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, ergibt sich dann die Frage, was kann man jetzt noch tun? Das hatten wir jetzt schon bei den Bandscheibenvorfällen diskutiert. Dann ergibt sich auch die Frage eben der entsprechenden Applikation, also der Gabe von Medikamenten in den Wirbelkanal, weil man eben den Schmerz behandeln will, aber dann eben auch eine Abschwellung der Nerven haben will, gibt man meistens dann auch wiederum diese Mischung aus einem Lokalanästhetikum und Cortison. Und man kann das direkt in den Wirbelkanal spritzen, meistens eine Etage oberhalb der Spinalkanalstenose, weil der Spinalkanalstenose ist sehr eng, dann ist natürlich nicht so einfach auch die Nadel entsprechend zu platzieren, besteht ein gewisses Risiko, dass man dann vielleicht durch die Dura, also durch die Nervenhaut sticht und dann direkt sozusagen an die Nerven kommt. Das möchte man natürlich nicht. Und eine Etage drüber ist der Spinalkanal dann häufig wieder normal. Und wenn man das Medikament dort appliziert und der Patient steht auf, dann kann das Medikament sich nach unten verteilen und dann entsprechend auch die Wirkung im Spinalkanal entfalten. Die Spritze erfolgt natürlich genauso wie so eine PAT beim Bandscheibenvorfall unter Röntgenbildwandlerkontrolle. Wir applizieren die Nadeln mittig durch das sogenannte interlaminäre Fenster. Spritzen natürlich etwas Kontrastmittel vor und da kann man immer ganz gut im seitlichen Bild dann sehen, dass das Kontrastmittel ja, sich flach über dem Dualsack, also über diesem Nervensack verteilt und meistens natürlich auch unten, dass man noch einen kleinen Stopp gibt, wo die Spinalkanalstenose ist, aber die Verteilung ist eben wichtig, dass die halt auf diesem Dualsack erfolgt und dann kann ich entsprechend mein Medikament applizieren. Begleitend sollte eine Physiotherapie sein, um eben zu versuchen, weiterhin Mobilität zu erhalten, die Muskulatur zu entspannen und natürlich versuchen auch durch bestimmte Übungen eben vielleicht doch den Wirbelkanal etwas zu weiten, indem ich halt entlodosiere und so wenigstens ein bisschen den Wirbelkanal weite und das entsprechend vielleicht ausreicht, um eben eine Schmerzlinderung zu erzielen. Auch Akupunktur ist eine gute Methode, um eben Schmerzen zu beeinflussen, aber auch Orthesen. Es gibt so spezielle Orthesen, die die Wirbelsäule etwas gerader stellen und dadurch den Wirbelkanal entlasten. Wenn jetzt diese ganzen konservativen Maßnahmen auf Dauer nicht den gewünschten Erfolg bringen, das heißt, Patient hat Physiotherapie gemacht, er hat entsprechende Medikamente eingenommen, er hat auch entsprechende Spritzen bekommen, er trägt ein entsprechendes Korsett, er hat Akupunktur bekommen, er war vielleicht auch in einer Schmerzklinik, er hat sozusagen das komplette konservative Programm absolviert, aber er hat nicht den gewünschten Erfolg, er ist immer noch weiter eingeschränkt, er kann eben nicht lange Strecken laufen und er wünscht eben eine definitive Lösung des Problems. Die definitive Lösung des Problems ist natürlich die Operation mit einer Weitung des Wirbelkanals. Im Prinzip ist dies auch keine sehr komplizierte Operation, eine Standardoperation, die seit sehr vielen, vielen Jahren mikroskopisch durchgeführt wird und in letzter Zeit auch endoskopisch. Wie eben auch bei dem lumbaren Bandscheibenvorfall, man möchte möglichst atraumatisch das Problem lösen, das heißt keinen großen Umgebungsschaden, Muskulatur soll intakt bleiben, es soll nur das entfernt werden, was wirklich den Wirbelkanal einengt, um eben auch dann eine Instabilität zu vermeiden, vor allem wenn vielleicht schon ein leichtes Wirbelgleiten zu sehen ist, aber man sagt sich, nee, das muss man jetzt nicht noch zusätzlich stabilisieren, keine Schrauben, keine Stangen, das will man ja vermeiden, aber man möchte eben auch effektiv den Wirbelkanal weiten. Dann kann man das heutzutage sehr, sehr gut endoskopisch machen, etwas vom Knochen wegnehmen, etwas von den kleinen Gelenken wegnehmen. Die ganze Bandstruktur wird entfernt, das sogenannte Ligamentum flavum, das gelbe Band, was häufig sehr den Wirbelkanal einlenkt. Das ist häufig sehr verdickt, bis auf 5 oder 6 mm. Das kann man dann gut herausschälen, will ich mal sagen, und dadurch eben effektiv den Wirbelkanal weiten. Die Endoskopie hat auch den Vorteil, dass ich das Ganze nur von einer Seite mache und ich kann sozusagen so eine Over-the-Top-Technik, das heißt, ich kann von einer Seite auf die andere Seite rübergehen und dort eben auch die entsprechenden Bänder und wenn nötig auch das vom Knochen wegnehmen, um eben also eine effektive Dekompression des Wirbelkanals zu erreichen. Solche Operation dauert ungefähr eine Stunde. Der Patient ist im Prinzip sofort mobil, er kann aufstehen, er kann zur Toilette gehen. Wir empfehlen manchmal so für 3 bis 6 Wochen auch das Tragen eines Korsetts, weil wir haben halt, auch wenn wir wenig machen, wir haben was gemacht, wir haben etwas weggenommen vom Knochen, das muss natürlich heilen und solche Strukturen heilen eigentlich ganz gut, wenn sie eine Zeit lang ruhig gestellt sind und nicht gleich belastet werden. Deshalb empfehlen wir auch nach so einer Operation nicht gleich mit der vollen Physiotherapie anzufangen, sondern am Anfang doch erstmal die Wundheilung abzuwarten, etwas zu tun, um die Muskulatur zu entspannen. Also wir empfehlen eher solche Entspannungstechniken, leichte Massagen, wir wollen die Faszien verschieblich halten, aber man muss jetzt nicht gleich irgendwie anfangen mit Muskelaufbau etc. Das kann man dann ab der 4. Woche anfangen mit Rumpfstabilitätsübungen, um natürlich auch die Stabilität der Wirbelsäule beizubehalten oder eben zu verbessern. Ja, dann sind wir ja schon fast am Ende. Zum Schluss ergibt sich häufig noch die Frage, muss man noch irgendwelche Implantate einführen, um eine Stabilität zu gewährleisten? Es gab die sogenannten interspinösen Spreizer. Das sind so verschiedene kleine Elemente, die man zwischen die Dornfortsätze reingemacht hat. Einerseits natürlich auch mal eine gewisse Entlordosierung zu erreichen, dadurch eine zusätzliche Weitung des Wirbelkanals, aber auch um eine gewisse Stabilität sicherzustellen. Auf lange Sicht haben sich diese interspinösen Spreizer jetzt nicht so durchgesetzt. Es werden vereinzelt noch solche implantiert, aber die große Hoffnung, dadurch eben vielleicht zukünftige Stabilisierungsoperationen zu vermeiden, hat sich nicht bewährt, sodass man eigentlich, vor allem wenn man endoskopisch operiert, auf solche Implantate verzichtet. Häufig ist auch die Frage, muss man zusätzlich stabilisieren? Und stabilisieren bedeutet dann eben gleich mit Schrauben und Stangen. Dies ist eigentlich nur erforderlich, wenn wir wirklich eine nachgewiesene Instabilität haben, ein klares Wirbelgleiten. Dann ist es auch notwendig, eben die Stabilität der Wirbelsäule durch entsprechende Implantate sicherzustellen. Aber das wird letztendlich immer ganz genau betrachtet. Häufig ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, okay, wir machen erstmal nur eine Dekompression, wir schauen, ob durch weitere Physiotherapie mit kräftigender Muskulatur das Wirbelgleiten so weit stabilisiert werden kann, dass eben zusätzliche Implantate nicht notwendig werden. Falls dann doch, dann muss man eben in einem zweiten Eingriff die Stabilisierung durchführen. Aber man hat zumindest erstmal versucht ohne Implantate, weil natürlich auch die Implantate nicht die Lösung aller Probleme sind, sondern da auch neue Probleme entstehen können. Wir werden über Stabilisierungsoperationen in Zukunft noch sehr, sehr viel sprechen. Deshalb will ich hier auch nicht. Ich möchte gerne jetzt am Ende zusammenfassen. Die Spinalkanalstenose ist eine Erkrankung, die durch Verschleiß an Bandscheiben, Bändern und Gelenken entsteht, wodurch diese Strukturen ein bisschen sich in den Wirbelkanal hineinwölben, in dem halt die Spinalnerven sind. Das sind eben Nerven, die dann eben auch bis zu den Füßen runtergehen. Und wenn diese Nerven eingeengt sind, dann hat man nicht nur Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen sind eben bedingt durch diese Arthrose in den Gelenken etc., die dann auch zu der Spinalkanalstenose führen. Aber es sind zusätzlich Schmerzen in den Beinen vorhanden. Und der Patient hat eine Verkürzung seiner Wegstrecke. Er muss nach einer bestimmten Zeit stehen bleiben. Und das alleinige Stehenbleiben reicht auch nicht aus, sondern er muss sich hinsetzen oder nach vorn beugen. Und häufig berichtet der Patient auch, dass ihm das Radfahren sehr gut bekommt, weil er da eben mit einer leichten nach vorne Neigung auf dem Rad sitzt. Oder wenn er eben einkaufen geht, sich auf den Einkaufswagen legt und dadurch auch eine gewisse Entlastung hat, weil eben die Lendenwirbelsäule entlordosiert wird. Das heißt, sie wird etwas begradigt und dadurch der Wirbelkanal etwas geweitet. Die Diagnostik kann dann bestätigt werden in der klinischen Untersuchung, wodurch entsprechende Provokationstests mit nach hinten beugen, eine Schmerzverstärkung eintritt und mit nach vorn beugen, das heißt der Patient soll mal den Fußboden berühren, weil er nach vorn kommt, eine gewisse Entlastung. Und wenn der Patient angibt, dass das nach vorne beugen bekommt, während eben das in die Rückenlage, die sogenannte Hyperlordosierung, ihm schlecht bekommt, dann haben wir einen zusätzlichen Hinweis auf Spinalkanalstenose. Den letzten Beweis holen wir uns mit dem MRT. Dort können wir den Spinalkanal und die Spinalnerven sehr gut sehen und wir können einschätzen, ob noch genügend Platz da ist. Das heißt, ist um diese Spinalnerven noch das Nervenwasser vorhanden oder sind die dann völlig gequetscht? Wenn wir eben die Diagnose der Spinalkanalstenose auch am MRT bewiesen haben, ergibt sich die Frage der Therapie. Und die Therapie ist zunächst konservativ, das heißt mit Physiotherapie, Schmerzmedikation, vielleicht eine Orthese, vielleicht auch mit entsprechenden Injektionen in den Wirbelkanal, vielleicht auch Akupunktur. Man kann auch eben eine stationäre Behandlung in einer Schmerzklinik probieren. Alles, um erstmal zu sehen, ob man eben ohne Operation eine Besserung, vor allem auf lange Sicht, erfahren kann. Und auch, dass die Lebensqualität des Patienten steigt. Das heißt, er ist wieder belastbarer, er kann längere Wege zurücklegen, kann mit seiner Frau oder die Frau mit ihrem Mann wieder wandern. Das wollen wir erstmal schauen. Falls diese konservative Therapie nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann ergibt sich die Frage, wenn eine Operation notwendig werden sollte, dann versuchen wir natürlich immer die minimalinvasivste zu machen, das heißt keine großen Umgebungsschäden hervorzurufen. Und das ist heutzutage die Endoskopie. Und man kann eben eine sogenannte endoskopische Dekompression von einer Seite mit einem Rübergehen auf die andere Seite durchführen und dann eben die einengenden Strukturen, das heißt etwas vom Knochen, etwas vom Gelenk und diese verdickten Bänder herausschälen und dann den Nerven, die da in diesem Nervensack sind, und man sieht das in der Operation sehr gut, die dann auch anfangen zu pulsieren, und dann weiß man, okay, jetzt hat man genug Platz geschaffen, dass die Nerven wieder sich voll entfalten können und eben keine Schmerzen mehr verursachen. Die Patienten sind unmittelbar nach der Operation dann auch wirklich weitgehend schmerzfrei. Sie sind gleich frühzeitig belastbar. Trotzdem wollen wir immer so 3 Wochen doch die Wundheilung abwarten, die Belastung etwas reduzieren. Wir verordnen eben eine Orthese, um dem Körper Zeit zu geben, die Wundheilung abzuschließen und dann eben auch mit verstärkenden Maßnahmen zur Rumpfstabilität fortzuführen. Wir möchten gerne zusätzliche Implantate vermeiden. Wir führen auch entsprechende Diagnostik vorher durch, um Instabilitäten auszuschließen, vor allem eben das Wirbelgleiten, das schon relativ häufig bei der Spinalkanalstenose vorkommt. Und wenn wir keine deutlichen Instabilitäten sehen, dann würden wir auch keine Implantate implantieren, sondern eben nur die Dekompression durchführen und haben dadurch einen sehr guten Erfolg.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 964 80. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.